Hombre Benito Antonio Martínez Ocasio.
Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und herzlich willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen. Und gleich zu Beginn dieser Folge eine Art Disclaimer, wenn wir ein wenig fahrig, zusammenhangslos und irgendwie nicht kohärent klingen, dann liegt es daran.
Frosch im Hals haben, oder?
Dann liegt es daran, dass wir sehr wenig geschlafen haben vergangene Nacht, gerade mal 2 Stunden, wenn es hochkommt, zusammengerechnet. Denn natürlich sind wir wach geblieben, um die 60. Ausgabe des Super Bowls zu sehen, das Finale der American Football Meisterschaft. Und darum wird es sich in dieser Folge drehen in erster Linie, denn es war natürlich ein sportliches Spektakel, aber auch ein kulturelles Spektakel und auch mehr denn je in der Vergangenheit, glaube ich, ein politisches Spektakel.
Das stimmt. Wir haben schon letzte Woche über Bad Bunny gesprochen. Er ist ein Puerto Rican American, also Sensation, eigentlich der größte Name in Musik im Moment. Er hat letzte Woche der Grammy gewonnen für beste Album.
Erstmals und ein rein spanischsprachiges Album.
Genau. Er war der Hauptfigur auf die Bühne in die bekannte, beliebte Halftime-Show gestern Abend. Und das sorgt für ein bisschen Controversy auch.
Ja, also seit der Verkündung im Herbst des vergangenen Jahres, dass Bad Bunny da der Hauptact sein würde zur Halbzeitshow. Und es ist ist das sehr diskutiert worden, auch in konservativen, in progressiven Kreisen ging sehr hin und her. Denn es ist das erste Mal gewesen, dass die Halbzeitshow fast komplett in Spanisch gesungen worden ist, bis auf eine kleine Ausnahme, da kommen wir gleich zu. Aber vielleicht ganz kurz noch, dass, bevor wir zu all dem kommen, die Kontroverse darum, was es bedeutet und auch wie Donald Trump das Ganze betrachtet hat, noch kurz zum Sportlichen. Am Ende gewann das Team aus Seattle, die Seattle Seahawks, mit 29-13. Und es war ein bisschen mühsam zunächst, denn es gibt diesen berühmten Satz oder dieses Motto im American Football: Defense wins championships.
Ja,
hat dein Stiefvater Coach hat das auch schon oft zitiert. Er war ja Defensive Coordinator in der NFL und
er hat recht in diesem Fall.
Und in diesem Fall, wenn das jemals so gestimmt hat wie dann so heute.
Aber muss man auch sagen, also Defense macht auch langweilige Spiele. Also es war wirklich wow, was für eine unglaubliche Verteidigung von den Seahawks, aber
Abwehrschlacht.
Deswegen, hatten wir nicht so viel Action gesehen, besonders in die erste Hälfte, aber
ja, das war nicht so viel. Also das können wir relativ schnell abhaken, bis auf die Tatsache, dass es halt das größte Einzelsportereignis der Welt ist. Mehr als 100 Millionen Menschen in den USA vermutlich wieder zugeschaut. Die offiziellen Zahlen sind, glaube ich, nicht raus. Weltweit über 200 Millionen. Also das ist nun mal die größte Sportbühne in den USA allemal. Und natürlich,
das ist viel zu sagen, wenn man denkt, dass die Olympische Spiele läuft jetzt parallel.
Also natürlich, große Konkurrenz, ja. Aber im Stadion der San Francisco 49ers, dem Levi's Stadium in Santa Clara, südlich von San Francisco in Kalifornien, hat diese große Show stattgefunden, der Super Bowl. Stand ganz im patriotischen Zeichen auch des 250. Geburtstag der USA in diesem Jahr. Große Choreo vorneweg. Und und du hast natürlich besonders auch drauf hingefiebert, Jeff, weil du seit Tagen durch unsere Küche tanzt mit
da, 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 da. Debi tiran mas fotos de cuando ti tuve. Okay, das ist alles, was ich gelernt habe in dieser Zeit. Ich kann kein Spanisch, aber das ist wirklich ein Ohrwurm, wie gesagt.
Genau, ich habe auch nicht viel verstanden, muss ich sagen. Und das ist auch etwas, was Präsident Trump etwas geärgert hat. Aber dazu kommen wir jetzt, ja. Denn die große Frage, die wir ja immer wieder auch bewegen in diesem Podcast und immer wieder auch uns stellen, aber auch von euch, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gestellt bekommen ist, wo bleibt der Widerstand?
Und ich muss sagen, gestern Abend haben alle diese 200 Millionen oder Leute überall in die Welt die Widerstand gesehen. Und das war auf dieser Bühne, auf der Feld bei der Super Bowl. Also Bad Bunny haben wir schon diskutiert. Er ist ein Künstler aus Puerto Rico. Er ist nicht scheu, wenn es kommt zu politischen Themen und seine Meinung. Er hat letzte Woche auf die Bühne in Los Angeles, als er den Preis akzeptiert hat, Ice Out, also das Ice, die Migrationspolizei müssen raus aus die Städten. Also er hat auch seine 50 Konzerte letzte Sommer in sein Heimat Puerto Rico, nicht in der US-Festland, weil er Angst hat, dass seine Fans könnte festgenommen würden von ICE. Insofern sehr
er
politisch.
Er nimmt kein Blatt von Mund,
ja,
würde man
und deswegen
sagen.
War diese ganze Anticipation, diese
Was würde man im Amerikanischen sagen zu nimmt kein Blatt vor den Mund?
Oh, he doesn't mince words, würden wir sagen.
Okay, er prägt die Worte nicht, ja. Wie so eine Münze.
Es ist ganz klar, also seine Meinung. und deswegen war diese große Anticipation, also diese Erwartung von seiner Performance. Also wird er sehr politisch sein? Wird er eine nochmal Ice Out? Wird er sogar irgendwas Krasses, so eine Mittelfinger an Trump? Was wird er tun? Oder wird er mehr, also wie er gemacht hat, er hat eine Werbespot für Apple Music, der Producer von der Show, wo er ein von seinen Liedern läuft und er tanzt dann mit verschiedenen Leuten, von einer hübschen jungen Frau bis eine ältere schwarze Dame bis eine middle-aged weiße Mann, also alle so bunt und gemischt und alt und jung und vielfältig, und das ist ein von seinen Botschaften, und das haben wir, das war der Bad Bunny, das wir auf die Bühne gesehen haben. Und
The World Will Dance war die Ankündigung und es wurde getanzt.
Also so getanzt, also das war wirklich eine Feier von Puerto Rican Kultur, von Vielfaltigkeit, also von Toleranz. Aber was man gesehen hat auf die Bühne, war einfach Freude pur. Es wird getanzt, es gab eine Hochzeit, also ich habe mich gefragt, ob das eine echte Hochzeit war.
Ich habe gerade gelesen nochmal, es war angeblich wohl eine echte. Also ja, stell dir mal vor, du hast vor 200 Millionen Menschen geheiratet.
Aber nicht nur, er wollte so ein bisschen von der Alltag, von das Leben in Puerto Rico zeigen. Das hat angefangen mit viel Grün, es sollte eine Zuckerrohrplantage sein, er hat Domino-Spieler gezeigt, und also eine lateinamerikanische Hochzeit, wie gesagt, also wo man sieht, ne, also es gab ein Kind, der eingeschlafen ist auf der Stuhl, also wie eine Freundin von mir auf Social Media geschrieben hat, es gibt nichts, das mehr vielleicht so zu sehen ist, typisch ist bei jeder Hochzeit, als ein Kind, der schläft da.
In Italien kriege ich das auch, oder abends, wenn man noch weggeht und dann liegen die Kinder schon auf den Plastikstühlen auf der Piazza.
Genau, also eigentlich, das ist eine sehr, nicht nur lateinamerikanisch, ich glaube, eine sehr menschlich und Erfahrung, aber auch besondere Sachen, die aus Puerto Rico kommen, also es gab eine Anspielung auf die Stromausfall in Puerto Rico, als Bad Bunny und drei andere sind hochgeklettert auf diese,
so Strommasten, ja. Ja,
genau, also besonders nach der Orkan, die vor ein paar Jahren durchgegangen ist. Also,
Hurricane Maria, ja, 2017 war das, ja.
Genau, insofern, aber es war eine Feier von der Kultur, es war auch eine Feier von, also es gibt eine große Puerto Rican Community in New York, also er hat ein Lied, Nueva York, wie man mit der puerto-ricanischen Akzent sagt, und auch mit Bodegas und die Tänzer und die Freude von Leben, und ich finde, das war so, also es gab auch eine junge, also sah aus wie 5 Jahre alte, der saß vor der Fernseher und hat gesehen, als der Bad Bunny seinen Preis bekommen hat bei der Grammys, und dann kam der echte Bad Bunny und hat ihm diese Preis gegeben, und manche haben gedacht, dass das war vielleicht Liam Ramos, das ist der Junge aus Minneapolis, der war festgenommen von ICE.
Ein 5-Jähriger, ja.
Und war in einer Haft für ein paar Wochen, bevor er zurück nach Minneapolis gegangen ist. Es war nur ein Schauspieler, und sollte auch, der Botschaft war, weil als Bad Bunny ihm diesen Preis gegeben hat, hat er gesagt, so, believe in yourself. Also, weil vor 10 Jahren hat Bad Bunny in einem Lebensmittelladen gearbeitet, und jetzt ist er der große Name in Musik in der Welt. Also,
ja, also man muss das auch nochmal vielleicht immer betonen, für alle, die es vielleicht auch nicht so auf dem Zettel hatten, wer dieser Künstler ist, der meistgestreamte Künstler auf Spotify, bricht Rekorde links und rechts, und deswegen auch ein Riesen-Act. Und es war, wie du sagtest, eine Tanzparty, aber voller sehr subtiler politischer Botschaften, fand ich. Es war halt nicht so dieses, wie auf der Grammy-Bühne, Ice Out, oder es war nicht so, so in your face, sondern es war gut gelaunt. Irgendwie. Es war nicht so, so verbittert auch über die Spaltung des Landes und die politischen Umwälzungen, die es gibt und so, sondern es war so eine positive Botschaft. Und allein dieses Diverse, wie du sagst, allein das war, wo wir zu der Frage kommen, wo kommt der Widerstand, das ist quasi das Gegenmodell zu dem, was unter der Trump-Regierung gerade seit mehr als einem Jahr passiert.
Er hat sogar auf Truth Social, wie man weiß, Trump war nicht dabei. Er hat gesagt, dass Kalifornien ist zu weit weg für ihn. Er könnte nicht. Aber man weiß, er war schon.
Im vergangenen Jahr war er ja.
Er war schon, genau, und hat dann so viel Buß gekriegt von den Zuschauern. Aber Trump, wie man weiß, er kann nicht zurückhalten. Er war auf Truth Social, seine sozialen Media-Plattform, und hat geschrieben, das war absolut furchtbar, der schlimmste Halftime-Show, das wir je gesehen haben. Er hat gesagt, es hat keinen Sinn gemacht. Es war ein Affront und der Amerika und wie great unser Greatness. Er hat gesagt, das hat unsere Standard, unser Erfolg, unsere Kreativität nicht repräsentiert. Und ich finde, ehrlich, das ist das genau das Gegenteil. Es ist genau das Gegenteil. Also das ist genau, was es repräsentiert hat. Es zeigt die Vielfaltigkeit von Amerika. Es feiert eine tolle Kultur. Und Amerika ist, also wie unsere Zuhörer, also ihr kennt das Land, viel von euch, und ihr weiß, wie vielfältig das ist. Ob das Puerto Rico ist oder Texas oder also Wisconsin, wo ihr herkommt, oder der Nordost. Es ist so ein vielfältiges Land. Und es feiert einen Teil von dieses Land. Und das ist, ich finde, der beste Art, wie Michelle Obama gesagt hat, when they go low, we go high. Also er hat nicht in your face, kein Mittelfinger, aber er hat einfach gezeigt, wie toll der Kultur ist, der Musik ist, die Leute sind, und das als ein Bild in your face. Also zu zeigen, nee, das ist genau das Gegenteil. Und er steht, deswegen denke ich, das war ein großer Widerstand. Bad Bunny steht für alles, wie man liest in Trumps Social Media Post. Alles, was Trump hasst und versucht mit seiner Anti-Woke und seiner Gegenvielfaltigkeit, also seine Agenda zu machen, wenn er geht rein in einen Nationalpark und nimmt die Geschichte von Native Americans oder von African Americans raus und will das einfach also sagen, dass jeder, der gegen oder eine Geschichte von Sklaverei zum Beispiel erzählt, ist unpatriotisch. Und Bad Bunny zeigt also der Farbe von Amerika, der Vielfaltigkeit. Und deswegen war das auch sehr emotional für viele Leute. Also du weißt, Ingo, ich glaube,
ich warte schon darauf, dass die Tränen jetzt kommen.
ich glaube, diese junge Jahr, wir sind nur Anfang Februar, aber in fast jeder Folge kommen die Tränen und wieder, also so eine Künstler auf die weltgrößte Bühne zu sehen, war auch sehr, sehr emotional.
Ja, und Präsident Trump schrieb von einem Schlag ins Gesicht. Aber man muss festhalten, er scheint es offenbar gesehen zu haben. Denn eigentlich hatte Turning Point USA, die konservative Organisation, gegründet vom erschossenen Charlie Kirk, jetzt weitergeführt von seiner Witwe, eine Gegenveranstaltung, unter anderem mit Kid Rock, geplant, für alle, die sich das nicht angucken wollten, was Bad Bunny da präsentieren würde. Aber offensichtlich hat sich Trump nicht das angeguckt, sondern hat dann doch hingeschaut. Oder er hätte das geschrieben, auch wenn er es gesehen hat oder nicht, glaube ich, hat geschrieben, das war nicht. Also, ja. Aber es ist dieser Gegenentwurf, genau, der das, und ich, wie gesagt, das, was ich daran besonders begeisternd auch fand, war diese Leichtigkeit einerseits, aber diese Fröhlichkeit auch und trotzdem eben da bestimmte Punkte auch zu setzen. Es waren ein paar Überraschungsmomente auch drin. Lady Gaga in einer Latino-Version eines ihrer Hits.
Highlight, ja, genau.
Ja, das war aber überraschend.
Ricky Martin war auch auf die Bühne. Also er ist auch, also war von Menudo, das Band, das ich glaube total die erste Boyband, ne, als ich ein Teenie war, stammt auch aus Puerto Rico. Und dann, es hat angefangen auch mit dieser Casita, diese kleine Haus da in die Mitte, das sehr typisch ist von der Puerto Rican Architektur, wo in seinem Konzert in Puerto Rico hat er auch eine kleine Art VIP-Haus. Und da hat Pedro Pascal, der Schauspieler, getanzt und Cardi B und andere Fans von Bad Bunny da auf die Bühne.
Ja, eine Menge Botschaften eben drin. Ne? So Hommage, es war eigentlich eine riesen Hommage-Show. Also wenn man sich überlegt, ne, an die Puerto Ricaner in New York, die ja auch seit Jahrzehnten auch immer, ne, West Side Story ist genau das, ne, Puerto Ricaner gegen weiße Amerikaner. Ja. Und eben auch an die Musiken, die Einflüsse, die er hat. Ricky Martin bin mit Sicherheit ein Trailblazer auch für jemanden wie Bad Bunny.
Und auch ein Hommage an mit das Lied Gasolina, an seine Inspiration von der Reggaeton von Daddy Yankee. Also es war, wie du sagtest, eine Hommage, aber es hat nicht nur diese Botschaft durch die Freude und der Tanz, aber auch ein paar, die sehr konkret war. Also am Ende die ganze Show, als er der Football in Hand hat und hat gesagt, God bless America.
God bless America! Sea Chile, Argentina,
ja, und nach er diese Liste von jedem südamerikanischen und nordamerikanischen Land sagt, dann zeigt er ein Football, wo es draufsteht, wir sind alle Amerikaner. Und dann guckt er an die Kamera und sagt, we're still here, also wir sind noch da.
Kanada, my motherland, mi patria.
Ja, und gerade vor dem Hintergrund, was in den vergangenen Monaten, in diesem ersten Trump-Jahr alles passiert ist in Sachen Einwanderungspolitik, die ganzen Eisrazzien und all das, die Angst auch, die mitschwingt im Land. Also gerade vor diesem Hintergrund ist ein solches Statement politischer und klarer, könnte es kaum sein. Und auf den großen Leinwänden stand dann eben, das Einzige, was stärker ist als Hass, ist Liebe.
Ist Liebe. Und das war eine Botschaft von seiner Rede at the Grammys. Also wenn er Ice Out gesagt hat und er hat gesagt, wir sind nicht Tiere, wir sind nicht Aliens, wir sind auch Menschen. Und das war auch der Punkt, dass er hat gesagt, wir müssen Hass mit Liebe kämpfen. Das hat er dann ganz groß auf der Bildschirm hinter sich, als er der Show beendet hat. Aber also ja, das ist nicht das erste Mal, dass es gibt kontroverse Momente innerhalb der Super Bowl. Also vielleicht manche Fans erinnern, die, was man nennt, die Nipplegate, also einer, was Janet Jackson hat eine Wardrobe Malfunction genannt, als sie auf die Bühne war. Ich weiß nicht, das war ein wann war das? Das war 2000, glaube ich, 3 oder 4 vielleicht. Und sie war auf die Bühne mit Justin Timberlake und ganz am Ende, er hat ein Stück von ihrer Kostüme weggerissen und da war ihre Brust und das war ein ganz schockierender Moment, wo alle haben das ganz heiß diskutiert danach, weil viele haben gesagt, das ist eine Family Show und was war das und meine Kinder waren da. Und,
seitdem hat die NFL auch ein 10-Sekunden-Delay eingebaut.
Ja.
Also die Networks, NBC, die das übertragen haben, haben auch ein 5-Sekunden-Delay, aber das ist eher so, falls das F-Wort zum Beispiel fällt oder so, jemand in einer Live-Sendung irgendwie flucht und so, dass das dann gebleept werden kann. Aber die NFL hat zusätzlich auch so eine richtige Funktion, dass falls irgendwas sehr Kontroverses passieren sollte, dass man da Stopp drücken kann, beziehungsweise auch was drüber setzen kann, drüberlegen kann. Von daher, aber soweit ich das überblicke, gab es jetzt eben keine Affront-Botschaft jetzt gegen Präsident Trump. Und bevor wir vielleicht noch über die weiteren Implikationen auch dieser Wahl der NFL, Bad Bunny da als Halbzeitkünstler auszuwählen gehen, vielleicht nochmal ein kleiner Schritt zurück, um zu erklären, welche Bedeutung gerade auch American Football für Präsident Donald Trump hat. Und man muss dazu wissen, es gibt wohl wenige Jobs, außer vielleicht Präsident der Vereinigten Staaten in diesem Land, die Donald Trump lieber hätte, als Besitzer eines American Football Profi-Teams zu sein. Und das begann schon in den frühen 80er Jahren, als er als Immobilien-Tycoon in New York unterwegs war und auf Biegen und Brechen in den frühen 80er Jahren unbedingt einer dieser Owner der NFL war. Denn American Football, wir haben viele amerikanische Sportarten, Baseball, Basketball, Eishockey, aber American Football ist nun mal die größte, allein auch vom Marketingvolumen, also die Super Bowl Ads, ja, also ich habe gerade nochmal nachgeschaut. 30 Sekunden Spots beim Super Bowl, Werbespots, kosten um die 8 Millionen Dollar. Ja, also in dieser Flughöhe bewegen wir uns. Klar, es ist nun mal die größte Bühne. Wenn du gesehen werden willst, musst du da dich platzieren. Und was gibt's Größeres als Teil dieses sehr exklusiven Zirkels zu sein von 32 Teams, die quasi alle Multimillionäre sind und quasi das als ein riesiges Prestigeobjekt auch haben, bis auf, und jetzt sind wir wieder bei den Green Bay Packers, das ist das einzige Team.
Bis auf der Packers, die gehört
genau.
Der Stadt.
Ja, dein Heimatteam.
Aha.
Ist das einzige, wo nicht irgendein reicher
Power
Besitzer.
To the people. Ja, genau.
Aber grundsätzlich hast du, glaube ich, wenig mehr Sichtbarkeit für deinen Erfolg, dass du es geschafft hast in den USA, als wenn du ein NFL-Football-Team besitzt. Weil du dann auch natürlich ständig bei den Spielen auch eingeblendet wirst. Und das, der Erste, der die Super Bowl-Trophäe bekommt, auch, ist nicht der Kapitän der Mannschaft oder der Trainer
der Quarterback.
Ja. Es ist der Besitzer oder die Besitzerin gestern im Falle von den Seattle Seahawks. Und das ist natürlich klar, wenn jemand so eine Bühne sucht, die Aufmerksamkeit und auch die Validation, würde man im Englischen sagen, also quasi der Beweis auch dafür, dass er es geschafft hat, ist eben da ein NFL-Owner, Franchise-Owner zu sein. Und das wollte Trump schon von Anfang an. Aber die anderen Owner, das ist wie gesagt so ein exklusiver Zirkel, auch wenn die Erweiterung der Liga stattfindet, da müssen die alle zustimmen, haben ihn quasi ausgeblockt. Er wollte unbedingt die strauchelnden Baltimore Colts, damals waren die Colts noch in Baltimore und nicht in Indianapolis, da wollte er einsteigen, das haben sie ihm verwehrt. Aber er hatte dann die Gelegenheit einzusteigen bei einer Alternativliga, der USFL. Das war in den frühen 80er Jahren, 83, 84, 85, eine Profi-Football-Liga, die gegründet wurde, um im Frühling, wenn die Football-Season der NFL pausiert, quasi ein Alternativ-Football-Programm zu machen. Und er ist Mehrheitseigner der New Jersey Generals geworden. Und hat dann versucht, quasi durch die Hintertür in die NFL zu kommen, indem er die anderen Besitzer der anderen Teams dieser USFL überzeugt hat, die Saison vom Frühling auf den Herbst zu legen. In der Hoffnung, dass, lief gar nicht mal schlecht, war ein erfolgreiches Produkt, in der Hoffnung, dass dann, wenn man sieht, da sind zwei konkurrierende Ligen und beide laufen irgendwie ganz gut, dass dann irgendwie die NFL-Besitzer sagen würden, okay, dann lass uns doch diese beiden Ligen zusammenführen, so wie es früher schon mal passiert ist beim Merger, der zur NFL geführt hatte. Und dann würde Trump quasi automatisch werden dann alle USFL-Teams, NFL-Teams und Trump wäre am Ziel gewesen. Und da hat man die NFL verklagt. Und das Problem war, diesen
Trump
Prozess.
Trump hat jemanden verklagt?
genau. Aha. Ein Muster. Mhm. Es scheint auch wirklich sein Lieblingsmittel von Anfang an immer gewesen zu sein, neben Zöllen. Mhm. Aber das konnte er erst seit kürzerem anwenden. Auf jeden Fall hat Trump die anderen Besitzer überzeugt, dass man dagegen klagen sollte. Und tatsächlich hat die USFL diese Klage auch gewonnen. Allerdings rein nominal. Es war ein Pyrrhussieg, denn der Richter hat es zwar zugesprochen, aber es war dann ein Verfahren, das ging letztlich um Kartellrecht und Wettbewerbsverzerrung. Und ihm der USFL ist recht gegeben worden, aber sie haben quasi $1 als Prämie, einen symbolischen Wert.
Nicht seinen Milliarden.
Nein, genau, zugesprochen bekommen. Und weil es eine Kartellrechtfrage war, wurde es verdreifacht, also $3. Und das Problem war dabei, die Liga hatte sich dadurch so verzockt buchstäblich, dass sie eingegangen ist.
Ja. Und das war ganz bitter für Trump. Das war immer also sein größter Wunsch und also deswegen ist er dann weggegangen. Und er hat dann immer deswegen also irgendwas gegen der NFL. Er war immer ausgeschlossen, hat das immer kritisiert dann als eine Art, diese Attacke, weil er ja war wie eine Wounded Cat, also eine verletzte Tiere.
Also ja. Und man muss dazu, sorry, noch eine Sache, man muss dazu auch sagen, ich glaube, gerade Football, das ja doch ein recht tougher Sport ist, also sehr, sehr physisch, also viele Verletzungen auch und das ist aber genau dieses Bild, was ja immer so von Toughness und auch diese Männlichkeitsfokussierung, die ja in vielem durchschwebt, da auch, das spiegelt sich auch wieder in seiner Faszination für Mixed Martial Arts, also Ultimate Fighting.
Genau,
Da diese rohe Männlichkeit auch und
in diesem,
ja genau, aber sich da drin zu sonnen oder quasi das, die Aufmerksamkeit und das Prestige davon abzuleiten, ist sehr typisch auch für Trump.
Mhm. Ja, also deswegen hat er konnte das nicht loslassen, ne? Also er hat immer wieder die NFL attackiert, er hat dann sogar auch eine neue Opfer gefunden, als er Präsident war in 2017 und das war ein Quarterback, der Colin Kaepernick heißt. Er war der Quarterback für die 49ers, die San Francisco 49ers. Und es war eine Zeit nach viel Gewalt. Es war der Shooting von Michael Brown in St. Louis. Es war auch der Shooting von Freddie Gray in Baltimore damals 2016. Und Kaepernick hat entschieden, so eine Art Silent Protest zu machen. Und als die Nationalhymne gesungen wird vor dem Spiel, er ist auf ein Knie gegangen, also als Protest. Er hat das dann mehrmals gemacht in mehrere Spiele. Manche andere Spiele haben es auch gemacht. Der Protestaktion war ziemlich kontrovers. Es gab Leute, die fanden das gut, die fanden das eine so gute Art zu protestieren. Andere, es hat aber gespaltet, andere haben gesagt, das ist respektlos gegenüber der Flagge, es ist unpatriotisch und haben gesagt, ja, ich will nicht deine Politik hören, ich will einfach das Spiel gucken, also ohne der Politik. Also Trump hat auch, wie wir wissen, das als woke attackiert, hat gesagt, dass jeder, der auf der Knie geht in der Nationalhymne, soll seinen Job verlieren, soll gefeuert werden. Also am Ende sogar, das ist dann am Ende passiert. Kaepernick hat der Rest der Saison gespielt. Am Ende war sein Vertrag mit den 49ers nicht verlängert und keine andere Mannschaft in die NFL hat ihn dann genommen. Das hat ihm effektiv gecancelt und er hat nie wieder professionell Football gespielt. Also Trumps Protest selber, also seine Attacke auf die NFL, hat sogar wirklich Auswirkungen. Ich meine, ich habe gesehen auf Social Media, dass Freunde, Highschool-Freunde von mir aus Green Bay haben sogar geschrieben, ja, ich gehe nicht zu das Spiel, ich gucke das Spiel, der Packer-Spiel. Also muss man wissen, dass Leute fragen mich, ob ich ein Packer-Fan bin, weil ich aus Green Bay komme. Jeder, die aus Green Bay kommt, ist ein Packer-Fan. Es ist non-negotiable, das ist einfach so.
Nicht verhandelbar. Ja.
Also Football ist eine Art Religion in Green Bay und so wichtig und jeder ist ein Fan. Und so, als ich gesehen habe, dass Leute haben geschrieben, dann ja, NFL, nee, ist zu woke, ich gucke das nicht. Ich dachte, wow, das ist wirklich... ich könnte das nicht glauben, weil ich dachte, dass die Packer-Fans für das ignorieren, weil der Mannschaft ist so wichtig. Aber das hat sogar diese richtig dolle, lebenlang Fans auch getroffen. Es hat nicht nur die Fans von Trump getroffen, aber es gab viel schwarze Amerikaner, die fanden der Geschichte von Colin Kaepernick, dass er seinen Job verloren hat, er war gecancelt für diese Protest, fand es auch nicht gut und haben entschieden, die NFL selber zu boykottieren.
Sogar also von links und von rechts wurde dann
von
quasi...
Von beide Seiten, genau. Der Pendel, sagt man, der Pendulum schwingt. Genau. Also zu die andere Seite sogar. Als die NFL hat zum Beispiel Rihanna, große Superstar, gefragt, ob sie die Halftime-Show machen würde, die musikalische Entertainment, hat sie gesagt, nee, ich will nichts zu tun mit dieser Football League und ich steige aus.
Und die NFL hat schon seit langem auch ein Problem mit Diversity. Wir sehen eine Liga, in der bis zu 70% der Athleten Afroamerikaner sind, Schwarze. Aber bei den Headcoach-Positions gerade mal, kannst du an einer Hand abzählen. Mhm. Das ist etwas, was dein Stiefvater, Coach, auch immer wieder gesagt hat, der sehr erfolgreich war in der NFL, 20 Jahre lang als Coach, keine Saison unbeschäftigt gewesen war, immer von einem anderen Team aufgekauft wurde, wenn der Vertrag gerade zu Ende war oder rausgelöst wurde. Also sehr erfolgreich. Und trotzdem hat er auch ein paar Interviews gehabt für Headcoach-Positions und hatte immer auch das Gefühl, warum jetzt der weiße Kandidat genommen wurde, erschließt sich mir nicht so wirklich. Mhm. Und
besonders, wenn es jemand war, der 20 Jahre jünger war mit weniger Erfahrung.
Genau.
Ja.
Und da, es läuft auch gerade zum Beispiel von einem Headcoach, der gefeuert wurde von den Miami Dolphins, eine Klage gegen die NFL. Also Diversity ist so ein Thema, ein Problem in der NFL und dagegen wollte die Liga auch ein bisschen was tun.
Genau, und deswegen haben sie also als Art Damage Control vielleicht, haben Jay-Z, vielleicht manche von euch kennt Jay-Z als eine ganz, ganz große Name in der Hip-Hop-Szene, eine sehr respektierte Künstler und Mann von Beyoncé und hat eine Firma, eine Produktionsfirma, das heißt Roc Nation. Und haben die NFL ist zu Jay-Z gegangen und hat gesagt, wir brauchen Hilfe, könntest du vorstellen, unsere Art so Ratgeber zu sein, also für die Halftime-Shows, also helfen mit Diversity und Vielfaltigkeit reinzubringen und eigentlich eine neue, also the Image zu verbessern. Mhm. Und das hat Jay-Z gemacht, also macht das immer noch heute. Also es gab auch viel Kritik darüber, manche haben gefragt, warum er also joins forces, warum er hilft der NFL nach sowas, nach der Fall Kaepernick, aber hat es getan und hat dann Künstler wie Shakira und J-Lo reingebracht ein Jahr, hat Kendrick Lamar, ein ganz großer Hip-Hop-Artist, Künstler, hat sogar ein Jahr eine Hommage an Hip-Hop mit Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, also die größten Namen eigentlich, alle zusammen auf die Bühne gebracht. Und das war auch, wie gesagt, das Pendulum schwingt dann in die andere Richtung. Für manche Fans war das ganz großartig, die waren ganz begeistert. Es hat vielleicht geholfen, die Image, was heißt Image, die
ja, das Bild auch, Bild. Der Liga auch, gerade auch, weil Diversity natürlich auch, muss man sagen, politisch auch gewollt war, in vielerlei Hinsicht, auch nicht nur in der NFL, sondern insgesamt im Land, Unternehmen und die ganzen DEI-Laws, die Trump jetzt zurückdreht, versucht und nicht nur versucht, sondern sehr erfolgreich dabei ist, das wieder runterzureißen.
Ja, und das, weil Trump-Unterstützer haben auch gesagt, wie gesagt, das Pendulum schwingt in die andere Richtung, haben gesagt, warte mal, ich will einen Country-Singer mal sehen. Ich will, also wir haben andere tolle Künstler. Warum ist es immer so ein Schwarzer, eine Hip-Hop-Star, eine, warum haben wir nicht mehr, also weiße Künstler, weiß ich nicht. Also es schwingt immer in beide Richtungen. Aber dieses Mal, dieses Jahr, also es war ziemlich klar, dass Bad Bunny, also ist einfach die größte Name. Also obwohl ich habe gehört, dass die haben auch Taylor Swift gefragt und sie hat gesagt, naja, mein Verlobter, das ist sein Bühne und ich will nicht auf die Bühne
Travis
da sein.
Travis Kelce von den Kansas City Chiefs, ja. Nein, aber umso gerade vor diesem Hintergrund, dass jetzt gerade im vor allem weißen Amerika auch so ein Backlash, der auch in der MAGA-Welt natürlich vorherrscht, gerade weil das eben so präsent ist derzeit, war die Wahl der NFL dann jetzt mit quasi noch einen Schritt weiter zu gehen und erstmals mit Bad Bunny eine mehr oder weniger rein spanischsprachige Halftime-Show da abzuliefern oder abliefern zu lassen, war interessant, denn die NFL hätte ja sagen können, wir legen uns lieber nicht an mit der Regierung und nehmen etwas vielleicht weniger Kontroverses, aber man hat sich bewusst auch dafür entschieden und jetzt muss man sagen, die NFL ist einfach auch ein solches Schwergewicht, dass sie vielleicht auch sagen, hey, wir lassen uns gar nichts sagen vom Weißen Haus. Wir schauen, was für uns wichtig ist. Und das sind natürlich in erster Linie die wirtschaftlichen Interessen.
Ja. Das ist Nummer eins. Ne? Also,
und einen besseren Fuß in den Markt, den Latino-Markt, ja. Mit 70 Millionen Latinos in den USA selbst und dem ganzen Mittel- und südamerikanischen Kontinenten.
Wie wir wissen, die NFL spielt jetzt, die versuchen mehr Spiele in Ausland. Es gab schon über die Jahre ein paar hier in Deutschland, in München, in Frankfurt.
In Berlin,
letztes Jahr,
vergangenes Jahr.
In Berlin, also es gab letztes Jahr das erste Spiel in Südamerika, in Sao Paulo.
Mit den Packers.
Mit meiner Heimatmannschaft. Also die versuchen jetzt, also die Idee von der NFL ist auch, dass jede Mannschaft spielt ein Spiel in Ausland und die wollen expandieren da in diesem Markt, in der südamerikanischen Markt. Also es ist, und wie kann man das besser machen, als der größte spanisch sprechende Star auf die Bühne da zu vorstellen. Also es ist wirklich wahrscheinlich ein rein Business-Entscheidung, aber nicht ohne Risiko. Ne? Also
klar, wie du sagtest, deine Highschool-Friends, die nicht mehr gucken, ich habe auch mal in Pennsylvania eine Frau interviewt, die sagte, ihr Vater blutet schwarz und gelb, also die Farben der Pittsburgh Steelers, ja, also der ist Die-Hard-Fan und als das mit Kaepernick war beispielsweise, hat er auch kein Football mehr geguckt, weil ihm da zu viel Politik im Spiel war.
Naja, ein bisschen Kontroverse ist auch gut für die NFL. Die, wie du sagtest, die verkaufen 30 Sekunden Werbespots für 8 bis 10 Millionen. Aber eigentlich, es war auf jeden Fall eine große Geschichte für die ganze letzte paar Wochen. Man muss nur auf Fox News schauen und dann hört man die ganze Kritik, also täglich, also es gibt so viel los in die Welt und täglich gab es mindestens 2 Geschichten auf der Homepage von Fox News. Also was ist das, eine spanisch sprechende Anti-Amerikaner auf die Weltbühne? Wie kann das, was für eine schlechte Entscheidung? Also die ganze Kritik, die haben eben nur runtergemacht und haben versucht, alle wegzudrücken von der Halftime-Show. Also es war wirklich total übertrieben, aber vielleicht hat dafür dann gesorgt, dass mehr Leute wollten wissen, hey, what's the big deal? Na, alle wollten dann da hinschauen.
Ja, und natürlich für Puerto Rico selbst war das natürlich ein Riesenaufschlag. Also ich glaube, Jeder Puerto Ricaner wird wahrscheinlich heute Morgen mit ein bisschen stolz geschwellterer Brust aufwachen. Und es ist auch Teil der USA, obwohl es immer wie so eine Art, man könnte es fast sogar wie eine Kolonie bezeichnen. Und deswegen fand ich auch diese Anspielung während der Show auf diese Strommasten, die dann explodierten, nach dem Motto, wir haben ständig Stromausfall hier, kann man als Selbstironie sehen, kann man aber auch ein bisschen als Anklage bezeichnen oder verstehen, so nach dem Motto, ey, seit fast 10 Jahren haben wir hier diese Probleme mit der Stromversorgung. Und alles, was wir hier kriegen von der Regierung in Washington, ist, dass alle Latein- und Südamerikaner quasi in einen Topf gesteckt werden, als unamerikanisch fast schon. Und deswegen war das diese Botschaft extrem politisch, fand ich. Also bei aller Fröhlichkeit und so fand ich schon, dass das ein starkes Statement war auf jeden Fall.
Ich muss das nochmal sagen, weil das ist das genau das Gegenteil, was Trump geschrieben hat. Also er hat einfach proved the point. Ne? Er hat ganz genau gezeigt, dass es könnte nicht eigentlich besser sein, weil dieser Kontrast. Amerikaner sind, wenn ich mit Freunden rede, die sind müde von dieser ganze us und them. Die sind und haben sich auch einfach gefreut, also auf das Gefühl, dass wir sind alle Amerikaner. Und auf so eine Bühne diese Vielfaltigkeit zu feiern, finde ich, hat viele ganz stolz gemacht. Vielleicht das Gegenteil, was Trump wollte, aber hey, die sind Puerto Rico, es ist Teil von uns, das gehört uns auch und wir können stolz darauf sein. Bad Bunny hat es wirklich, er bringt das, diese Freude und diese Kultur, und er macht das dann mehr, wie sagt man, erfassbar?
Nee. Erfahrbar, ja.
Erfahrbar?
Ja, ich finde auch, einen großen Teil dazu hat auch das Bühnenbild beigetragen. Mhm. Also man hatte gerade auch durch die Kameraausschnitte das Gefühl, wir stehen da, wie du sagtest vorhin, in einer Zuckerrohrplantage mitten auf Puerto Rico und auch oder in so einer Straßenzug mit diesen ganzen Deko-Elementen. Also das war wirklich auch sehr schön umgesetzt. Aber wie gesagt, es löste, als die Ankündigung da war, hitzige Debatten aus, diese Entscheidung der NFL. Und gerade konservative Politiker, auch Trump-nahe Gruppen, die ganze MAGA-Base, Make America Great Again-Basis, hat das als antiamerikanisch gesehen. Und natürlich werden es Millionen Menschen, das darf man auch nicht vergessen, nicht so toll gefunden haben, wie wir das jetzt hier gerade feiern. Aber die Entscheidung war eine bewusste und wie gesagt, sogar eine inklusive einer echten Hochzeit. Es war sehr.
Total, ja. Es war ein Protest. Und wenn alle fragen, wo ist der Widerstand, das haben wir auf die Bühne da gesehen. Und es zeigt auch, was Künstler machen kann. Also es gibt eine Celebrity-Promi-Kultur in die USA, wo manche sind sehr offen mit ihrer Meinung, manche nicht so. Aber Bad Bunny ist jemand, der seinen Einfluss, und er hat viel Einfluss, benutzt.
Absolut, ich kann das nur unterstreichen. Und wenn es dabei auch noch in so eine Art fröhlichen und auch ein bisschen augenzwinkernden Art und Weise rüberkommt, ist das vielleicht auch ganz gut mal. Also ne, wir hatten vergangene Folge über Streets of Minneapolis, den Protestsong von Bruce Springsteen drüber gesprochen und auch reingehört. Da ist natürlich auch eine gewisse Schwere und die ist auch zu Recht da, also aufgrund der traurigen Umstände und so. Aber wenn man hier sagt, hey, ich tanze dir ins Gesicht sozusagen, statt ich springe dir ins Gesicht. Mhm. Ist es vielleicht ein Weg, vielleicht Türen besser zu öffnen noch als auf vielen anderen Wegen? Ja. Und,
der Kontrast sagt so viel.
Ja, genau. Und das ist das, was Bad Bunny so sympathisch macht und was für uns eben auch das Highlight dieses Super Bowls, dieses 60. Jubiläums Super Bowls war. Denn das Sportliche, wie gesagt, das war so ein bisschen unter ferner Liefen.
Ja, die Bad Bunny Bowl, wie der Meme, also das herumgegangen sagte, ja, welche Mannschaften spielen bei der Bad Bunny Konzert?
Genau, als wäre das Footballspiel quasi die Salatbeilage oder so drumherum garniert rund um das Footballspiel.
Für viele Leute war das so, glaube ich.
Ja, aber auch einer der Gründe natürlich, glaube ich, warum Donald Trump nicht zu diesem Super Bowl, anders als im vergangenen Jahr, gekommen ist, weil er sich eben das nicht antun wollte. Wobei ich denke, es wäre viel cooler gewesen von ihm oder hätte mehr Größe gezeigt, wenn er gekommen wäre und dazu getanzt hätte. Mhm. Und selbst wenn er es ironisch gemeint hätte, aber
vielleicht, ja,
mit seinem Trump-Dance.
Ja, aber es kann auch sein, dass er wollte nicht kommen. Er war, wie wir gesagt haben, schon geboot, aber er hat in der letzten Woche eine Meme veröffentlicht auf seiner True Social Kanal, wo er war, der König der Dschungel, der Lion King, und hat dann Demokraten gezeigt als Tiere in der Dschungel, inklusive Michelle und Barack Obama als Affen. Also das ist herumgegangen mit viel, viel, viel Kritik von allen Seiten.
Ja,
auch von Republikanern haben das kritisiert. Er hat das 12 Stunden später runtergenommen, aber hat sich nicht entschuldigt. Hat gesagt, ja, ich habe gehört, dass manche Leute finden das nicht gut. Ja, weiß ich nicht, ich habe es nicht gesehen, aber
ja, er sagt, er hätte nur den Anfang dieses KI-generierten Videos gesehen und ja, aber da
vielleicht wollte er sein Gesicht in so ein Event nicht zeigen nach sowas. Ich hoffe, mindestens.
Ja, weil da fehlen einem echt die Worte. Das war unfassbar. Also klareren Rassismus kann man ja, weiß gar nicht, wie man das noch klarer zur Schau stellen könnte. Insofern
nochmal, when they go low, we go high, und Benito Ocasio, a.k.a. Bad Bunny, hat wirklich ein Highlight gemacht. Also.
Und damit kommen wir, bevor dir wieder die Tränen der Rührung kommen, Chip.
Sorry.
Denn auch wenn Donald Trump nicht im Stadion war, eine Person, die wir jetzt dazu holen, war im Stadion, nämlich unsere ARD-Korrespondentin Nina Barth, die zum ersten Mal als großer American Football Fan bei einem Super Bowl dabei war, die in den vergangenen Tagen und auch die ganze Nacht durch für die Hörfunkwellen der ARD berichtet hat über dieses Event. Und wir freuen uns sehr, dass sie quasi direkt noch im Stadion sitzend zugeschaltet ist in diese Folge. Und damit begrüßen wir herzlich willkommen Nina Barth.
Guten Morgen.
Oder vielmehr guten Abend. Es ist ja jetzt schon spät, tief in der Nacht in Santa Clara, wo das Finale stattgefunden hat, um die amerikanische Footballmeisterschaft, der Super Bowl. Du warst da und hast darüber berichtet für die ARD. Erste Frage gleich mal, wie war's?
Das war so toll. Ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut, das machen zu dürfen. Und ich bin ganz beseelt. Also es war eine fantastische Stimmung. Ich kannte das bisher aus dem Fernsehen. Ich habe immer den Super Bowl geschaut, eben am Fernseher. Und jetzt hier in diesem Stadion zu sein, es ist einfach fantastisch.
Also Nina, der Geschichte ist nicht nur dieses Mal oder jedes Mal vielleicht, aber besonders dieses Mal der Fußballspiel. Es geht ein Meme herum, wo es steht, ja, welche Mannschaften spielen bei der Bad Bunny Konzert. Es gab so viel Erwartung mit dieser Bad Bunny Show. Wie war der Show? Wie fandst du dich?
Ich fand die Show ganz, ganz toll und ich hatte den Eindruck, dass im Stadion das genauso war. Also es waren ja knapp 71.000 Leute hier im Stadion und ich bin mir sicher, unter diesen 71.000 waren welche dabei, die gesagt haben, Bad Bunny gefällt uns nicht und das ist alles Mist und ganz bestimmt. Aber die große Masse in diesem Stadion, die hat einfach gefeiert. Also das war eine ganz, ganz tolle Stimmung. Die Leute sind aufgestanden von ihren Plätzen, haben getanzt, haben mitgesungen. Ich habe hier im Stadion auch vorher Leute gesehen mit Bad Bunny T-Shirts und so Bad Bunny Strohhüte hatten manche auf. Eine Frau hat so Bad Bunny Ohren, also kleine Hasenohren im Haar gehabt. Also er hat hier seine Fans gehabt und die Stimmung während dieser Halbzeitshow war toll und ich selbst fand sie auch schön. Ich fand vor allem den Schluss ganz toll, als dann die ganz viele Tänzer zusammengekommen sind mit verschiedenen Fahnen von verschiedenen Ländern gemeinsam getanzt haben. Das war einfach, es war toll.
So kam das auch am Fernseher rüber. Dann ist das manchmal doch mal was anderes, wenn man direkt vor Ort ist. Aber das war, du hast was angesprochen eben. Die Frage war, klar, in dem Stadion werden natürlich auch viele gewesen sein, die es jetzt vielleicht nicht toll fanden, aber das hat das alles überstrahlt, oder wie?
Absolut, absolut. Also ich hatte hier überhaupt nicht den Eindruck, dass da irgendwie Protest gegen diese Halbzeitshow irgendwo stattgefunden hat. Ich habe wirklich darauf geachtet während der Show, ob mir irgendwas auffällt hier im Publikum, war nicht der Fall. Aber wie gesagt, 71.000 hier im Stadion, es werden welche nicht toll gefunden haben, aber das war für mich absolut nicht ersichtlich.
Und wie ist diese ganze Stimmung und Atmosphäre, wie muss man sich das vorstellen? Also du warst ja jetzt ein paar Tage vorher auch schon da und das ist ja nicht nur dieses eine Spiel, sondern dieser ganze Zirkus drumherum. Super Bowl ist dieses größte mediale Ereignis in den USA, vielleicht auch eben weltweit auch. Wie hast du das erlebt?
Ich war in San Francisco in den vergangenen Tagen und bin da durch die Stadt gelaufen. Und diese Stadt, die war absolut im Ausnahmezustand. Da hat fast jeder ein Trikot angehabt, entweder von den Patriots oder von den Seahawks. Also das Stadtbild war schon ein ganz spezielles. Und die Menschen gut gelaunt. Und wenn sich welche vom gleichen Verein getroffen haben, dann gab es ein großes Hello. Und ich habe mich dann eben mit Fans unterhalten. Und der eine sagte dann zu mir, also der stand da in einer Gruppe von Seahawk-Fans und dann hat er zu mir gesagt, hat er mich gefragt, ob die Deutschen denn wissen, was Ja auf Spanisch heißt. Und dann habe ich gesagt, Sí. Und dann die ganze Gruppe, Hawks. Also war ganz schön. Und ich habe mich mit den Leuten auch darüber unterhalten, wie sie es denn eigentlich finden, dass dieser Super Bowl, dass es da so viele Diskussionen drumherum gibt. Es ist ja die Bad Bunny Show ist das eine. Das andere ist ja aber auch, dass hier so eine große Angst herrschte, ob es Eisrazzien vielleicht geben könnte, also Eis, die Einwanderungspolizei. Und da haben mir alle, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, sie finden das unterirdisch, dass dieser Super Bowl jetzt so auch politisiert wird. Eine Frau hat gesagt, wir sind so müde, was hier gerade politisch in diesem Land passiert. Wir wollen zumindest während des Super Bowls wollen wir unsere Ruhe haben. Und andere haben gesagt, der Super Bowl soll einfach nur Super Bowl sein und lasst uns in Ruhe mit diesen ganzen Diskussionen drumherum. Das fand ich schon sehr, sehr interessant, wie sehr das die Leute tatsächlich auch aufgeregt hat, diese ganzen Diskussionen drumherum.
Ja, es ist eine schwierige Zeit für Amerikaner. Ich merke das jetzt mit Amerikaner im Ausland, während der Olympischen Spiele. Aber wir sind ein sehr patriotische Leute. Ich habe auch gemerkt, als der Nationalhymne gelaufen ist, gab es Bilder von Leuten mit Tränen in den Augen. Vielleicht besonders, weil das ist eine schwierige Zeit für viele Leute in das Land. Hast du das auch so gesehen?
Ja, wobei ich war jetzt noch nicht beim Super Bowl. Ich weiß nicht, wie sonst die Stimmung im Stadion ist, wenn die Nationalhymne gesungen wird. Aber es war hier heute schon ein besonderer Moment. Aber ich kann anders als du jetzt eben diesen Vergleich nicht ziehen. Also ich weiß nicht, ob es bei einem Super Bowl vor 4 Jahren anders war, als die Hymne gesungen wurde. Aber dieser Patriotismus, der ist natürlich beim Super Bowl, wenn die Hymne gesungen wird, schon sehr, sehr stark spürbar. Vor allem für jemand, der nicht Amerikanerin ist, so wie ich. Also das war für mich ein Gänsehautmoment.
Ja, das finde ich auch jedes Mal, wenn ich in den USA bei Sportveranstaltungen bin und dann diese mit der Hymne vorneweg, das ist auch immer ein Gänsehautmoment. Und dieses Jahr besonders, weil ja eben 2026 die 250-Jahr-Feier ansteht. Und das war ja auch zu Beginn das ganze Stadion, die Choreografie 250, also Amerika feiert Geburtstag und welchen besseren Auftakt könnte man finden eben dafür als eben den Super Bowl und diese Bühne. Das Spiel selber hatte ich den Eindruck, zumindest im Fernsehen ist es ein bisschen, zumindest in der ersten Halbzeit, ja in den Hintergrund gerückt. Spielte das dann irgendwann keine Rolle mehr oder wurde es dann gegen Ende doch wieder ein bisschen spannender für dich?
Ja, also das Besondere bei diesem Super Bowl war jetzt eben, dass es so lange gedauert hat, bis es den ersten Touchdown gab. Also es waren ja 3 Viertel ohne Touchdown. Es ist ja erst im Schlussviertel gab es dann 4 Touchdowns, 2 für die Patriots, 2 für die Seahawks und davor kein Touchdown. Das war irgendwie seltsam für so einen Super Bowl, fand ich. Und habe mich dann auch schlau gemacht. Es war tatsächlich erst einmal davor bei einem Super Bowl, dass es in 3 Vierteln gar keine Touchdowns gab. Also es ist ungewöhnlich, es war ein bisschen schade, aber es war trotzdem tolle Stimmung. Ich fand es spannend. Was heißt spannend? Also die Seahawks waren schon klar die bessere Mannschaft. Also dieser Sieg sah nie gefährdet aus für die Seahawks. Trotzdem gutes Spiel. Ich habe mich gefreut, aber letztendlich, die hätten da machen können auf dem Feld, was sie wollen. Ich habe mich einfach so gefreut, dass ich dabei sein kann. Also war toll.
Ja, beneidenswert. Super Bowl, das ist wirklich bei vielen Football-Fans, aber ich glaube auch, wenn man mit der Sportart nicht so viel am Hut hat, so eine Bucketlist-Item, weil man dann eben sagen kann, hey, da war ich dabei und es haben hunderte Millionen zugeschaut auf der ganzen Welt. Aber nicht nur im Stadion, sondern drumherum ist ja oft auch so Veranstaltungen, wenn man so will. Wie war das da? Beschreib das vielleicht mal.
Es gibt in San Francisco, also das gibt es immer beim Super Bowl, das heißt Fan Experience. Also da können die Fans hinkommen und Football erleben. Und da war ich jetzt auch in meiner Zeit in San Francisco 2 Mal. Und das war wirklich ganz toll, weil das ist vor allem für Familien gedacht. Und da können Kinder Football spielen, da können Kinder die echte Trophäe anschauen, auch Erwachsene. Da ist dann eine ewig lange Schlange und dann kann man sich eben mit der Trophäe fotografieren. Das ist schon toll. Und dann sind da die Ringe. Die Spieler bekommen ja Ringe beim Super Bowl-Gewinn. Und dann sind da die ganzen Ringe der Mannschaften der vergangenen Jahrzehnte ausgestellt. Da ist auch so eine besondere Stimmung. Da sind die Menschen einfach zusammen. Da sind ganz viele Kinder. Da sind wirklich jedes Alter ist da vertreten. Und alle sind glücklich und freuen sich einfach über den Football. Und auch da wird es ja so sein, dass da Trump-Anhänger und Trump-Gegner dabei sind. Und in dem Moment spielt das aber keine Rolle. Also so habe ich das empfunden. Da habe ich wirklich gedacht, ach guck mal, wie vereint plötzlich die Menschen wirken. Und das alles nur wegen Football. Es ist tatsächlich was Besonderes. Ganz erstaunlich fand ich dann noch, es gibt ja auch, NFL ist natürlich eine Riesenmaschinerie, klar. Es gibt natürlich dann bei dieser Fan-Experience auch einen NFL-Shop. Und dann bin ich in diesen NFL-Shop reingelaufen und dachte noch, ach, das ist aber organisiert, weil auf der einen Seite rechts ist der Eingang, links ist der Ausgang. Dann dachte ich, oh, also die machen ja da einen Aufriss. Dann laufe ich in diesen NFL-Fanshop rein. Es war eine Halle, eine riesengroße Halle mit Fanartikeln der NFL. Also das ist Wahnsinn. Und die Leute haben da eingekauft, wie verrückt. Und das sind keine günstigen Preise. Und wenn man für mehr als $100 einkauft, dann hat man so einen Gutschein bekommen und konnte einen Stock tiefer so eine Kappe bekommen. Und an diesem Stand, wo es diese Kappen gab für diejenigen, die mehr als $100 ausgegeben haben, waren ewig lange Schlangen. Also was die Amerikaner da tatsächlich dann für Geld lassen, ich habe eigentlich nur mit dem Kopf geschüttelt. Das war wirklich krass.
Das kennen wir persönlich ein bisschen von einem Spiel mit unserer Familie. Als wir in Washington gelebt haben, in Green Bay, mein Heimatstadt, bei der Lambeau Field, und wir sind auch da reingegangen in der Pro Shop, und es ist, ja, wie du beschreibst, ein bisschen, man hat das Gefühl, wow, ich bin hier, brauche Souvenirs, und man geht ein bisschen verrückt, und dann kommt man zum Kasse und merkt erstmal, wow, okay, das ist echt eine Menge Geld, aber hat das Gefühl, ja, ich muss das tun, weil das ist so besonders und meine einzige Chance, wenn ich hier bin, und kann das voll vorstellen.
Ja, das ist, man gerät in so einen Kaufrausch, das ist echt auch clever gemacht von der NFL, beziehungsweise auch den Teams, und das ist ja aber auch bei uns ja in Europa, ne, das ganze Merchandising ist ja auch Teil des Ganzen und auch eine riesen Einnahmequelle für die Vereine und für die Liga. Aber das, ja, das glaube ich gerne, dass man da plötzlich eben ganz viel daran zieht. Nina, du hast dann dich frei bewegen können, oder wie war das für dich auch als Journalistin da?
Ja, ich konnte mich da absolut frei bewegen. Toll organisiert für Journalisten, ist das eine tolle Veranstaltung. Ich konnte in die Fan-Experience tatsächlich auch schon rein, bevor sie für die Öffentlichkeit aufgemacht hatte. Das war super, weil so konnte ich mir eine Übersicht verschaffen, ohne dass es so wahnsinnig voll da war. Und wusste dann, als ich hingegangen bin, als die Fans auch da waren, wusste ich dann, wo ich gezielt hingehen möchte, um mit Fans zu sprechen. Und ja, hier im Stadion, klar, also da gibt es dann Bereiche, wo die Journalisten nicht hin dürfen, wo Ehrengäste zum Beispiel sind. Kevin Costner haben sie hier zum Beispiel vorne eingeblendet, also zu dem durfte ich jetzt nicht hin. Aber ansonsten, ja, frei bewegen, kein Problem, ist toll organisiert.
Auf jeden Fall eine tolle Erfahrung, das hört man auch über die große Entfernung bis nach Kalifornien hinweg durch den Kopfhörer. Nina, das heißt, nächstes Jahr bist du wieder dabei?
Wenn mich meine Kollegen lassen, auf jeden Fall. Kann aber sein, dass ein anderer den Finger hebt, und das würde ich verstehen.
Also wenn du das so toll beschreibst, bestimmt wollen alle anderen Kollegen auch dahin nächstes Mal.
Den Super Bowl. Ja, dann danken wir dir ganz, ganz herzlich für die Schilderung deiner Eindrücke. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden, ne? Der Konfettiregen hat sich gelegt, die Fans sind so langsam abgezogen. Und für dich heißt es jetzt auch endlich nach der ganzen Berichterstattung über dieses große Super Bowl-Wochenende ein paar Stunden Schlaf, eine Mütze Schlaf sich gönnen, oder?
Ja, denn in ein paar Stunden geht es für mich schon wieder zurück nach Washington. Ich könnte noch weiter hier sitzen, weil ich es einfach schön finde. Es ist tatsächlich sehr ruhig. Die Pressetribüne, da sitzen noch, ich schaue nach links, da sitzen noch zwei Herren und weiter hinten steht noch ein Herr. Also wir sind hier jetzt noch zu viert, hier war es gerammelt voll. Zuschauer sehe ich gar keine mehr, aber auf dem Feld, da sind noch einige unterwegs. Ich glaube, das sind Offizielle, da sind auch ein paar Polizisten, die machen da jetzt Fotos, laufen da rum. Ich weiß nicht genau, was sie machen, aber auf dem Feld sind noch ein paar Leute. Und ich muss noch eins sagen, weil ich vorhin so gesagt habe, die sind da alle so im Kaufrausch und kaufen so viel und so. Es ist mir auch nicht anders gegangen. Ich habe nämlich auch eingekauft und dachte dann, ach, und das nehme ich meinem Bruder noch mit, der ist so ein großer Football-Fan. Und ja, also auch ich habe dort mich eingedeckt.
Nur zu verständlich und wir freuen uns, dass du so eine tolle Zeit und Erfahrung hattest und dass du sie mit uns geteilt hast. Die Euphorie ist buchstäblich rübergesprungen. Dann genieß den Blick auf das sich langsam ganz leerende Stadion noch, die letzten Minuten. Gute Heimreise zurück nach Washington und vielen Dank für deine Schilderung.
Danke euch, hat Spaß gemacht.
Ja, soweit unsere Korrespondentin Nina Barth mit frischen Eindrücken direkt aus dem Stadion, kurz nach dem Super Bowl. Und was sie da eben gerade gesagt hat, dass das so eine Art Lagerfeuer, vielleicht ein letztes für diese gespaltene Gesellschaft ist, Football. Das ist etwas, Jeff, was mich daran erinnert hat, wie für dich und deinen Papa immer die Packers, Green Bay Packers und Football immer so das Ventil war,
ja,
wie so eine Art sicherer Hafen, wo man sich bewegen konnte und man war sich einig.
Ne? Ein von die einzige Sachen, wo unsere Liebe für der Packers war immer irgendwas, das trotz alles hat uns verbunden, auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist auch so für viele Fans, obwohl wir leben in gespaltene Zeiten wie noch nie, aber trotzdem, man kann zusammenkommen und ein Spiel gucken, hoffentlich.
Und beim Football darf man auch nicht vergessen, habe ich das nie erlebt bei den vielen Spielen, die ich auch schon mal war, dass da so eine aggressive Fan-Feindschaften gegeneinander sind. Also man sitzt da ja gar nicht in so Fanblöcken, die dann von Ordnern und Polizei getrennt werden müssen, wie das oft in Deutschland bei Fußballspielen ist, in der Bundesliga oder der zweiten Bundesliga. Und man sitzt querbeet durcheinander gemischt teilweise. Klar wird da auch Trash getalkt. Also man frotzelt und...
Das hat man auf Deutsch Trash getalkt.
Das war ein Amerikanismus jetzt, aber vielleicht auch geschuldet dem wenigen Schlaf, dass ich die Deutschfindungsstörung habe. Deswegen war auch diese heutige Folge ganz im Zeichen von American Football und dem Super Bowl. Und wir bedanken uns ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Und wie immer gilt, Anregungen, Fragen, Wünsche bitte an die E-Mail-Adresse in den Shownotes und vielen Dank auch für all die Zuschriften. Wir sind jede Woche wieder überwältigt, von wo überall. Wir haben vergangene Woche eine Zuhörerpost aus Australien bekommen, also wirklich überall auf der Welt. Vielen herzlichen Dank dafür. Es tut uns wirklich leid, dass wir die auch nicht beantworten können, weil es einfach zu viele sind, aber wir lesen alles, was wir bekommen. Insofern vielen herzlichen Dank. Und wir melden uns kommende Woche, da ist dann schon das nächste Highlight sozusagen für unseren Podcast, von der Münchner Sicherheitskonferenz. In diesem Sinne, bis dahin, danke fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Wenn ihr die Nachrichten verfolgt, fragt ihr euch manchmal auch, was das alles überhaupt mit euch zu tun hat? Ich bin Annika Witzel und ich habe da einen Podcast-Tipp für euch. 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen, stellt sich nämlich genau diese Frage. Jeden Morgen sprechen wir über die Nachrichtenthemen, die bei euch gerade eine Rolle spielen. Was kann man tun gegen die zunehmende Gewalt gegen Polizisten oder Rettungsdienste? Darf der Arbeitgeber seine Angestellten nach einer Krankmeldung besuchen, um zu schauen, ob sie wirklich krank sind? Und kann man mit den Bonus-Apps der Supermärkte wirklich Geld sparen? Zu allen Themen hört ihr immer Stimmen von Betroffenen, also von Menschen, die im Alltag mit diesem Thema zu tun haben. 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen. Hört rein in eure Infos für den Tag, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.